Hallo, an der Stelle möchte ich ganz herzlich mal die Kinder begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Wo seid ihr denn alle? Gut verteilt hier. Ich habe was für euch mitgebracht. Wir wollten ja jeden Gottesdienst auch was für die Kinder machen. Und heute habe ich für euch was mitgebracht. Henning, kannst du mal das Bild bitte projizieren? Es geht heute in der Predigt nicht um Bauernhof. Nein, es geht darum, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und dazu habe ich zwei Bilder mitgebracht, die sich ähnlich sind, aber nicht gleich. Und ihr dürft jetzt in der nächsten halben Stunde die Unterschiede rausfinden. Ich habe diese Blätter hier unten an der Technik und da oben liegen auch welche, sind auch Stifte dabei. Wenn die da unten nicht reichen, geht hoch, oben sitzt niemand, holt sie euch. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Freude dabei, diese 10 Fehler auf diesen beiden Bildern zu finden. So, das ist die Aufgabe für die Kinder. Und für uns geht's jetzt um Jesus oder Jesus-Style. So. Genau. Ja, was meint ihr? Wie würde sich Jesus in diesen Corona-Zeiten verhalten? Wie wäre das, wenn er jetzt leiblich hier wäre? Würde er auch Maske tragen? Würde er sich an die bekannten Aha-Regeln halten? Also Abstand, 1,5 Meter, Hygiene, Hände waschen, desinfizieren, Alltagsmaske tragen, wo die Abstände nicht eingehalten werden können. Ja, wie würde sich Jesus hier verhalten? Ich finde, das ist eine interessante Überlegung und eine gute Alternative zu dieser Frage, ja, wie gehen wir jetzt eigentlich mit Corona um? An wem orientieren wir uns jetzt? Und da, finde ich, schreibt Paulus einen ganz guten Ansatz. Wir orientieren uns an Christus. Im zweiten Epheserbrief geht es um die Ethik. Im ersten Teil beschreibt Paulus ja in den ersten beiden Kapiteln, was Gott für uns getan hat. Und im zweiten Teil werden wir ermahnt, jetzt auch dementsprechend zu leben. Und das beginnt mit diesem Satz, lebt so, dass es eurer Berufung würdig ist. Und das ist allein schon ein gutes Leitbild auch für unser Verhalten in diesen Corona-Zeiten. Verhaltet euch so, wie es als Kinder Gottes würdig ist. Wir sind berufen zu einem ewigen Leben mit Gott. Und jetzt sollen wir so leben, wie es dieser Berufung entspricht. Und das entfaltet dann Paulus weiter in den Kapiteln 4 bis 6. Aber davor kommt nochmal ein interessanter Einschub, ein kleiner Exkurs über die Gemeinde. Das heißt, der Ethik wird die Gemeinde nochmal vorgeschaltet. Und das hat einen wichtigen Grund. Das heißt, unsere Ethik ist eingebunden in die Gemeinde. Wir leben unser Christsein nicht individuell. Es ist nicht so, dass jeder so seine Privatethik hat, sondern wir handeln immer als Ganzes, als Gemeinde. Wir gehören zusammen als Leib Christi, das schreibt Paulus auch davon. Und wir verhalten uns immer gemeinsam. Das heißt, Gemeinde, Leben, Alltag, Freizeit, Familie, Hobby, das gehört zusammen. Das darf nicht aufgeteilt werden in einen gemeindefrommen Teil und einen anderen Teil. Wir sind Leib Jesu und hängen zusammen. Das heißt, Gemeinde, Glaube, Alltag ist zusammen, kann nicht abgekoppelt werden. Und wir sind daher immer Glieder am Leib Jesu. Ob wir jetzt hier sitzen oder auf der Arbeit sind oder zu Hause oder wo auch immer im Sport, sonst wo. Wir sind immer Glieder am Leib Jesu. Nicht nur der Gemeinde, hier der EGH, sondern generell. Und dann schreibt Paulus davon, dass sich unser Verhalten als Gemeindeglieder von dem der Menschen unterscheiden soll. Grundlegend von den Menschen, die ohne Gott leben. Wir jeder und jeder Einzelne, damit wir als Ganzes der Gemeinde, sollen uns anders verhalten als die Menschen, die ohne Gott leben. Und dann schreibt Paulus, wie wir uns verhalten sollten, nämlich so als Menschen, die Jesus kennengelernt haben. Und das finde ich auch eine interessante Formulierung. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, also wie die Menschen leben. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Finde ich interessante Formulierung. Wie haben wir Jesus kennengelernt? Was haben wir über ihn gehört in den Evangelien? Was haben wir von ihm gehört? Was hat Jesus in seinen Gleichnissen, in seinen Reden gesagt? Daran sollen wir uns orientieren. An seiner Art, an seinem Verhalten, an seinem Wesen, an seinem Charakter, an seinen Worten. Das ist unser Leitbild. Damit hat uns Paulus schon mal ein schönes Leitbild für unsere Ethik, für unser Verhalten vor Augen gestellt. Und dann schreibt er, wir sind anders. Und ich zitiere jetzt mal nach Paulus aus Epheser 4. Wir sind in jeder Hinsicht anders, weil wir unser früheres Leben und unseren alten Menschen abgelegt haben. Denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Wir dagegen, schreibt Paulus, werden im Geist und im Denken erneuert, immer wieder, weil wir den neuen Menschen angezogen haben, den Gott nach seinem Bild schuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Hier beschreibt Paulus also, was bei unserer Bekehrung geschehen ist. Wir haben unser altes Leben abgelegt wie alte Kleider und wir haben den neuen Menschen angezogen, so wie man neue Kleider anzieht. Und Kleider machen Leute, das sagt man so und das ist auch so. Je nachdem, was wir anhaben, das prägt auch unser Verhalten. Ich merke das, wenn ich immer wieder mal nach Rottheim in das AWO-Pflegeheim zur Andacht fahre, zum Gottesdienst. Dann ziehe ich mich so an wie jetzt, vielleicht nochmal mit Krawatte, weißes Hemd, Stoffhose, Jackett. Und manchmal fahre ich auf dem Rückweg nochmal beim Aldi vorbei. So mit diesem Look. Und da fühle ich mich anders, als wenn ich normal zum Aldi gehe. Kennt ihr das? Könnt ihr euch das vorstellen? Das macht was mit einem, was man anhat. Da verhält man sich anders. Was wir anhaben, bestimmt unser Verhalten. Und das meint Paulus mit diesem Anziehen des neuen Menschen. Er sagt, ihr habt einen neuen Menschen angezogen. Und das ist der Mensch, der von Gott geschaffen ist. Ihr habt ein neues Leben angezogen. Und das ist total anders als euer altes Leben. Und das ist für Paulus Fakt. Paulus beschreibt das als eine einmalige Handlung. Er sagt, ihr habt euer altes Leben einmal ausgezogen und habt einmal ein für alle Mal den neuen Menschen angezogen. Es ist also nicht so, dass wir ständig an- und ausziehen, mal die alten, mal die neuen Klamotten, sondern wir haben immer den neuen Menschen an. Der alte ist entsorgt, der ist weg. Jetzt sagt unsere Erfahrung aber was anderes. Wir leben nicht immer so, wie es dem neuen Menschen entspricht. Wir machen also sozusagen was Paradoxes. Wir leben mit dem neuen Menschen nach alten Verhaltensmustern. Und das geht offenbar. Aber es ist nicht gut. Das wäre, wie wenn wir mit Festkleidung, die wir so zu Hochzeiten oder sonst was anhaben, im Garten arbeiten würden oder Sport machen. Und weil das so ist, müssen wir immer wieder daran erinnert werden. Und deswegen wird unser Denken immer wieder erneuert, schreibt Paulus. Also das eine ist Fakt. Abgelegt ist einmal Fakt. Neuer Mensch angezogen gilt für immer, einmalig, aber dazwischen müssen wir ständig erneuert werden in unserem Denken. Im Bild von Kleidern bedeutet das, es muss uns immer wieder bewusst werden, dass wir eben doch Festkleider anhaben und dass wir uns diesen Klamotten entsprechend verhalten sollen. Und im Brief an die Römer Kapitel 12, auch vor der Ethik, interessant, beschreibt Paulus, wie dieses Denken, dieses erneuerte Denken stattfindet. Da geschieht einerseits was mit uns. Unser Denken wird durch den Geist Gottes immer wieder erneuert. Aber auch wir müssen was dazu tun, nämlich prüfen, sagt Paulus. Wir sollen immer wieder prüfen, ob das, was wir tun, dem Willen Gottes entspricht. Ob es Gott gefällt, ob es vollkommen ist. Und dieses Prüfen können wir jetzt am Verhalten von Jesus machen. Wir können unser Verhalten mit dem von Jesus abgleichen und sagen, was würde Jesus jetzt machen? Wie würde Jesus sich in dieser Situation verhalten? Und dann nennt Paulus aber noch ein paar ganz konkrete Dinge, um das nochmal zu präzisieren. Ganz konkrete Anweisungen, und die wollen wir uns jetzt anschauen. Epheser 4, 25 bis 32. Jetzt wird's konkret. Deshalb, eben weil ihr diesen neuen Menschen angezogen habt, legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und würge mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist nun mal so ein erstes Paket an Maßnahmen, Verhaltensweisen für uns Christen in der Gemeinde. Da kommen noch mehr, aber das ist mal so ein erster Block, den Paulus hier aufbaut. Und ich finde es sehr bezeichnend, wie Paulus jetzt seine Ethik beginnt. Mit was? An allererster Stelle steht die Wahrhaftigkeit. Wenn wir jetzt mal zusammentragen würden, was eurer Meinung nach die wichtigsten ethischen Themen oder Fragen für Gemeinde sind, dann kämen wir jetzt wahrscheinlich ganz unterschiedliche Themen und Fragestellungen zusammen. Wäre euch Wahrhaftigkeit als erstes eingefallen? Ich finde es sehr bezeichnend, dass Paulus mit der Wahrhaftigkeit beginnt. Für ihn hatten nicht die sexualethischen Themen Vorrang, sondern die sozialethischen Themen, nämlich wie wir miteinander umgehen. Im evangelikalen Lager wird derzeit wieder ganz stark das Sexualethische betont, ganz konkret am Thema Homosexualität. Für Paulus ist das nicht das allererste Thema, wenn er an Gemeinde denkt. Dazu kommt er auch noch später. Aber an erster Stelle steht für Paulus die Wahrhaftigkeit. Und das erwähnt er schon in seinem Exkurs über Gemeinde, Kapitel 4, 15. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Und hier beginnt seine Ermahnung wiederum mit der Wahrhaftigkeit. Legt die Lüge ab, redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Ja, man kann als Gemeinde hohe moralische und ethische Standards verfolgen. Man kann sich in sexualethischen Fragen positionieren und man kann deren korrekte Einhaltung verfolgen. Und gleichzeitig kann man sich nach Strich und Faden belügen. Und ich glaube sogar, das eine fördert das andere. Der Anspruch auf hohe ethische, moralische Standards fördert gleichzeitig die Lüge und die Heuchelei. Denn Heuchelei ist Lüge. Man belügt sich und heuchelt sich was vor. Und da gibt es ein sehr krasses Beispiel, ganz am Anfang der jungen Gemeinde in Jerusalem. Ihr kennt diese Geschichte. Viele verkauften damals ihre Güter und gaben das Geld der Gemeinde. Ein wahnsinnig großes Opfer, was die Leute da gebracht haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es einen hohen Erwartungsdruck aufgebaut hat. Dass man das jetzt halt macht, dass jeder sein Gut verkauft und das Geld in die Gemeinde gibt. Und das führte schließlich bei einem Ehepaar, bei Hananias und Sapphira, zu Heuchelei. Sie wollten auch diesen Standard erfüllen, den die anderen auch erfüllt hatten. Auch sie verkauften also ihren Besitz, aber sie behielten was für sich zurück. Und das war ihr gutes Recht. Und wenn sie jetzt wahrhaftig gewesen wären, dann hätten sie gesagt, hier, wir haben auch unseren Besitz verkauft, da habt ihr was davon, aber wir behalten auch einen Teil für uns zurück. Punkt. War ihr gutes Recht, hätten sie machen können. Aber jetzt herrschte in dieser Gemeinde offenbar ein so hoher Anspruch, alles zu geben, dass auch sie vorgaben, alles zu geben. Und so haben sie die Gemeinde und die Apostel belogen. Und auch den Heiligen Geist, heißt es. Und das ist Heuchelei. Und dann passiert was Krasses, ihr kennt die Geschichte. Als die beiden dann nacheinander mit dieser Heuchelei konfrontiert werden, fallen sie tot um. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie krass ist das denn? Was macht Gott hier? Da heucheln zwei und Gott lässt sie tot umfallen. Gott hat hier ein extremes Zeichen gesetzt, ein extrem deutliches Zeichen, weil er will damit deutlich machen, ich dulde keine Heuchelei in meiner Gemeinde. Wegen sexueller Verfehlungen ist meines Wissens nach in der Apostelgeschichte niemand tot umgefallen. Heuchelei ist Lüge. Und unser Ortsname und unser Gemeindename sollte uns da auch aufhorchen lassen. Und das hat man mir auch gesagt, als ich verabschiedet wurde auf meiner letzten Stelle. Bedenke immer, wohin du gehst. Ja, wir tragen es im Namen. Vorsicht also. Lüge, das ist nicht einfach nur die platte Unwahrheit zu sagen, sondern Lüge hat viele feine Facetten. Und Heuchelei ist eine ganz böse, perfide Form der Lüge. Man kann vehement für hohe Standards eintreten und im eigenen Leben tun sich Abgründe auf. Auch da gibt es zahlreiche Beispiele. Das ist Lüge, Selbstbetrug. Lüge ist, wenn wir dem anderen nicht sagen, was wir wirklich über ihn denken. Wie ist das, wenn du in den Gottesdienst kommst und so manche Gestalten siehst? Wenn wir uns begrüßen, was denken wir dann übereinander? Was geht wirklich in uns vor? Lüge beginnt im Denken. Ich denke schlecht über jemanden und rede freundlich oder lächle ihn freundlich zu. Heuchelei. Ich belüge die Person, ohne ein Wort zu sagen. Oder man redet bei jemand anderen über jemand anderes, ist aber nicht bereit, ihm das persönlich zu sagen, was man an ihm auszusetzen hat oder kritisiert. Ich gehe auch davon aus, dass über mich kritisch gesprochen wird. Manchmal kriege ich es auch mit, auch über die Gemeindeleitung. Kritik ist in Ordnung, muss gesagt werden, wenn es Grund zur Kritik gibt. Aber bitte direkt und persönlich. Wenn man mich aber bei anderen ohne mein Beisein kritisiert und mir das nicht persönlich sagt, dann fühle ich mich belogen. Ja, man kann sagen, aus Angst traut man sich nicht, die Dinge anzusprechen. Aber das ist keine Entschuldigung, weil es ist Lüge, wenn wir die Dinge nicht direkt ansprechen. Halbwahrheiten sind Lüge, Gerüchte verbreiten sind Lüge. Man lügt, weil man den anderen nicht verletzen will. Aber damit gibt man etwas vor, was nicht stimmt, was nicht der Wahrheit entspricht. Wir merken, Wahrhaftigkeit hat für Paulus einen ungeheuer hohen Anspruch, einen hohen Stellenwert. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Und dann kommt eine interessante Begründung. Denn wir sind untereinander Glieder. Hochinteressant. Also, wir sollen nicht lügen, weil es Sünde ist. Das ist es auch. Sondern weil wir Glieder am Leib Jesus sind. Denn wenn wir einander belügen und heucheln, dann sündigen wir nicht nur, dann schaden wir dem Leib Christi. Lüge ist also für Paulus eine schwere Störung für den Organismus der Gemeinde. Man kann so sagen, Lüge macht den Leib Christi krank. Wer jemanden anlügt, sei es durch Gedanken, sei es durch Gesten, sei es durch Worte oder auch durchs Verhalten, der bringt eine Störung in den Organismus der Gemeinde. Damit wird der Leib Jesu in seiner Bewegungsfähigkeit gestört. Durch Lügen werden Beziehungen gestört und zerstört. Ich hatte anfangs gefragt, wie würde sich Jesus verhalten, wenn er leiblich unter uns wäre? Und ich muss euch sagen, Jesus ist leiblich unter uns. Wir sind Jesus. Wir sind sein Leib. Er ist durch uns als Ganzes leiblich präsent in dieser Welt. Und an unserem Verhalten soll das Wesen Jesu erkennbar werden, an unserem Verhalten als Gemeinde. Und Wahrhaftigkeit ist das wesentliche Kennzeichen von Christus, der von sich gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Und daher ist es folgerichtig, dass Wahrhaftigkeit das Kennzeichen derer ist, die sich nach ihm benennen. Wir sind sein Leib und wir sollten wahrhaftig miteinander umgehen. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Ja, es kommt immer wieder vor, dass man sich über andere ärgert. Ich oder auch die Gemeindeleitung, auch wir geben immer wieder Grund zum Ärger. Das ist normal so. Und ich ärgere mich auch mal über andere. Auch das ist normal und auch Corona sorgt natürlich für viel Ärger, noch zusätzlich. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit diesem Ärger um? Und Paulus ermahnt uns hier und sagt, dein Ärger darf dich nicht zur Sünde verleiten. Der Ärger darf dich nicht zur Sünde verleiten. Auch hier ein Beispiel aus der Bibel. Kain hatte sich geärgert, weil das Opfer seines Bruders Abel angenommen wurde und seins nicht. Und dann sagt Gott etwas sehr Wichtiges zu Kain. Kain, sagt er, die Sünde lauert vor deiner Tür. Herrsche über sie. Und das Gleiche gilt für den Ärger. Der Ärger gibt schnell Anlass zur Sünde. Zu bösen Gedanken, zu schlechten Reden übereinander und auch zu sündigen Verhalten. Und Gott sagt, herrsche über diesen Ärger. Lass nicht zu, dass der Ärger dich zur Sünde verleitet. Und da gibt Paulus einen ganz krassen Rat, sehr praktisch. Er sagt, kläre das mit deinem Ärger, bevor du dich schlafen legst. Nimm deinen Ärger nicht mit ins Bett. Und wir kennen das, glaube ich, alle ganz gut. Wenn wir uns geärgert haben und dann wälzen wir uns im Bett rum, wir können nicht schlafen oder wir wachen mitten in der Nacht auf und fangen an, im Gedanken zu diskutieren. Kennt ihr das? Man diskutiert und streitet im Gedanken und überlegt sich, was könnte man alles sagen. Man überlegt sich vielleicht sogar Vergeltungsstrategien. Und in solchen Gedankenspielen geben wir dem Teufel Raum. Wenn ihr euch ärgert, gebt dem Teufel keinen Raum. Wie macht man das ganz praktisch? Wie geht man damit um, wenn wir so voller Ärger sind? Dem Teufel keinen Raum geben. So wie Jesus das gemacht hat. Als er versucht wurde, was hat er gemacht? Er hat mit Wort Gottes gekontert. Immer wieder mit Bibelworten gekontert. Wenn du dich ärgerst, nimm Wort Gottes. Kläre deinen Ärger mit der Person am besten, die dich geärgert hat. Sprich die Sache an, wahrhaftig, aber in Liebe. Gut, manchmal geht's nicht sofort. Dann gilt, was wir auf jeden Fall tun sollten, was Paulus am Ende dieses Abschnitts schreibt. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung nach unten. Dass wir nicht zulassen, dass Bitterkeit, Wut und so weiter auftreten. Das sind hier Eskalationsstufen. Paulus beschreibt hier so Eskalationsstufen. Alle Bitterkeit, aus Ärger kommt Bitterkeit. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das gilt auch im Blick auf Ärger. Wenn wir unseren Ärger in uns hineinfressen, dann werden wir bitter. Und Bitterkeit erzeugt, wenn wir es ihr Raum geben, wenn wir dem Teufel Raum geben, Wut. Da staut sich dann so langsam was an. Und irgendwann bricht diese aufgestaute Wut raus, völlig unkontrolliert, mit Geschrei. Wir brausen auf, wir schreien uns an, wir werfen uns Dinge an den Kopf, wir beleidigen uns, wir greifen uns an, wir lästern übereinander, das ist dann die nächste Eskalationsstufe, dass wir nicht nur den Betreffenden anbrüllen oder unsere Wut ihm auslassen, sondern dass wir auch anderen gegenüber schlecht über ihn lästern. Das führt zu Lästerung, zu bösen, hinterhältigen Verhalten, zu Bosheit und Niederträchtigkeit. Und das war offenbar Alltag in Ephesus. Und ich finde das sehr tröstlich, dass das in der Bibel steht. Dann braucht es uns nicht zu wundern, wenn das auch unter uns so ist. Legt es ab, sagt Paulus. Legt es ganz bewusst ab. Und das ist eine Entscheidung. Und er nimmt hier ganz bewusst diese Formulierung auf, von den alten Kleidern ablegen. So wie ihr euer altes Leben abgelegt habt, als bewusste Entscheidung, ich möchte jetzt mit Jesus leben, so legt auch diese Dinge ab. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die wir treffen sollen und können. Und dann als Gegenteil, seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das heißt, wir sollen stattdessen Gutes tun, ablegen und was anderes tun. Das heißt, wenn du dich geärgert hast, such das Gute in dem, der dich geärgert hat. Such seine guten Motive. Da muss doch irgendwo auch was, eine gute Absicht dahinter gesteckt haben. Gut, manchmal gibt es Leute, die sind so boshaft, die haben nur Schlechtes im Sinn. Dann frag dich dran, warum ist das so? Warum verhält sich dieser Mensch so? Warum reagiert er so boshaft oder böse, wie du es gerade erlebst? Es muss doch einen Grund haben, dass diese Person so ist. Es gibt immer Gründe für unser Verhalten. Seid mitleidig, das heißt, denk in dich in hinein, fühle mit ihm hinein, warum er so ist, wie er ist. Und wenn die Person ganz offensichtlich falsch und böse an dir gehandelt hat, dann vergib ihr. Da hat Bonhoeffer mal was sehr Praktisches geschrieben in seinem Buch Gemeinsames Leben, entstanden auch, wo Menschen auf engen Raum gemeinsam gelebt haben, Christen. Und da hat er ganz praktisch geschrieben, wenn dich jemand zu Recht geärgert, verärgert oder verletzt hat oder an dir schuldig geworden ist, dann prüf das, ob das wirklich so ist. Und wenn es wirklich so ist, wenn wirklich jemand dir Böses getan hat von deinen Geschwistern, dann bitte Gott, dass er dir eine Sünde offenbart, eine eigene Sünde, und dann bitte Gott um Vergebung. So wirst du barmherzig, um auch anderen zu vergeben. Sehr praktischer Rat von Bonhoeffer. Das Stehlen möchte ich jetzt hier nur ganz kurz streifen. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Offenbar gab es in Ephesus Gemeindeglieder, die selbstverständlich vom Diebstahl gelebt haben, für die das völlig normal war, zu klauen. Es geht hier also nicht um gelegentlichen Diebstahl, sondern da haben Christen permanent gestohlen und sogar davon gelebt. Und sich nichts dabei gedacht, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, die haben sich nichts dabei gedacht, dass das Unrecht wäre. Hier muss sich jeder selber prüfen. Gibt es Dinge in meinem Leben, gibt es Ressourcen, die ich unrechtmäßig an mich nehme oder auch einfach nutze? und mir dabei gar nichts denke, dass das Diebstahl sein könnte. Ist ja manchmal so. Zum Beispiel Arbeitszeit, Arbeitsmittel für private Zwecke, Tricks bei der Steuer, wie auch immer. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber hier wird eine interessante Grundstruktur deutlich in der Argumentation von Paulus. Paulus verbietet nicht nur, sondern er zeigt immer auch Alternativen auf, wie man falschen Verhalten gegenüber etwas anderes tun kann. Nämlich, sorge dich mit ehrlicher Arbeit dafür, anderen Menschen Gutes zu tun. Also immer was Positives entgegengesetzt. Und es wird noch eine sehr interessante Grundstruktur in dieser Argumentation deutlich. Nämlich, mir ist aufgefallen, in der Elberfelder wird es mir schön deutlich, das Wörtchen und. Was ist jetzt? Kommt es nicht? Ja, genau, ist da. Und. Genau. Immer ein Zusatz und redet die Wahrheit anstelle der Lüge. Und gebt dem Teufel keinen Raum, sondern klärt euren Ärger bis zum Sonnenuntergang. Und wirkt mit Händen das Gute und vergebt einander. Und damit wird auch plötzlich klar, ist mir klar geworden, was Paulus mit dem Betrüben des Heiligen Geistes meint. Und betrübt nicht den Heiligen Geist. Das heißt, das steht nicht für sich alleine allgemein, betrübt nicht den Heiligen Geist, sondern dieses Betrüben des Geistes bezieht sich auf die faulen Worte. Kein faules Wort kommt aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Also das Betrüben des Heiligen Geistes bezieht sich genau auf dieses Verhalten. Ich habe erst hin und her überlegt, wie kann man den Heiligen Geist betrüben? Bis mir diese Grundstruktur bei Paulus aufgefallen ist. Das heißt, der Heilige Geist wird betrübt, wenn wir schlecht miteinander reden und wenn wir schlecht übereinander reden und voneinander. Faule Worte sind das Gegenteil von geistgewirkten Worten. Faule Worte sind wie faule Früchte, und da steht im Griechischen wirklich das Gleiche. Jesus schreibt mal oder spricht mal von den faulen Früchten, vom faulen Baum. Das ist das gleiche Wort. So wie Äpfel verfaulen. Faule Worte sind wie faule Früchte. Und ihr wisst, was passiert, wenn man so einen faulen Apfel in einen Korb mit guten Äpfeln legt. Der Faule macht so nach und nach die anderen Äpfel auch faul. So ist faules Reden. Faules Reden macht den ganzen Korb, die ganze Gemeinde faul, destruktiv. Faules Reden ist, wenn wir destruktiv, wenn wir negativ reden, miteinander, übereinander reden. Wenn wir uns mit unseren Worten fertig machen, wenn wir uns entmutigen, beleidigen, mit spitzer Zunge uns angreifen, wenn wir andere schlecht machen und so weiter. Wenn wir so schlecht übereinander reden, betrüben wir den Heiligen Geist, denn wir verbreiten Fäulnis in der Gemeinde. Das betrübt den Heiligen Geist. Und dann gibt es ein interessantes Gegenstück, müssen wir in den Galaterbrief reingehen, die Frucht des Geistes, wenn wir schon bei der Frucht sind. Faules Reden ist faule Frucht. Aber der Heilige Geist schafft gute Frucht. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und das auf die Worte übertragen würde bedeuten, der Heilige Geist schafft liebevolle Worte, freudige Worte, friedliche Worte, sanfte Worte, geduldige Worte und kontrollierte Worte. Soweit die Ermahnungen von Paulus. Die gehen dann noch weiter und enden in Kapitel 5 mit einem interessanten Hinweis, sehr bezeichnend, mit der Aufforderung, werdet voll Geist. Das ist es letztlich, was wir brauchen. Werdet voll Geist. Lasst euch immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen. So werden wir Jesus ähnlicher mit unserem Verhalten und mit unserem Denken. Amen. So, ihr Kinder, habt ihr